Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Anita Hallemann wurde als erste Missionarin hier aus der Matthäusgemeinde gesandt. Da folgten noch sehr viele weitere Missionare. Ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen in dieses Buch hier geguckt. Ich muss zugeben, ich habe nicht alles gelesen. Aber was zum Thema Mission war, und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert. Begeistert von dem, was Gott hier in dieser Gemeinde gemacht hat. Dass Missionare ausgesendet werden nach wirklich überall, also von Südamerika, Afrika, Asien, Europa, Amerika, das ist ja wirklich alles dabei gewesen. Also auch die Empfehlung, guckt euch das mal an, das ist wirklich sehr cool. Vor allem nicht nur, weil in die Welt gesandet worden ist, sondern auch hier im Stadtteil gearbeitet worden ist. Es gab hier eine Kindermission, die Kimo, die viel gearbeitet hat. Das Zuhause für Kinder ist hier auch immer noch, wo ich auch selber mitgearbeitet habe. Und das ist wirklich gar nicht so häufig. Ich kenne Gemeinden, wo nie ein Missionar ausgesendet wird. Ich kenne Gemeinden, wo keine Stadtteilarbeit da ist. Wie wir gerade aber von Tine gehört haben, im Missionsbefehl Matthäus 28, trägt Jesus uns auf und sendet uns alle. Er sendet nicht nur irgendwie ein paar Leute, die nach Afrika gehen, sondern er sendet jeden, der Christ ist. Also jeder Christ ist von Jesus gesandt. Du bist von Jesus gesandt, wenn du auch ein Christ bist. Er sendet sie in alle Völker, steht da in der Bibelstelle. Und alle Völker sind in Afrika zu finden, in Südamerika, in Asien. Aber alle Völker sind auch Deutschland. Alle Völker sind auch Huchting, auch Bremen, Asten oder wo auch immer ihr alle herkommt. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du anfängst, in der Sendung zu leben, zu der Jesus dich sendet. Stell dir mal vor, hier an Pfingsten, wenn wir Taufen feiern, würde dein Arbeitskollege, dein Nachbar, würde hier getauft werden. Dein Onkel, der Jesus nicht kennt, was weiß ich. Stell dir mal vor, dass wir den hier taufen, weil er Jesus kennengelernt hat. Wäre das nicht wunderbar? Zur Ernte ausgesandt. So will ich die Predigt heute nennen. Und dafür lese ich jetzt nochmal den Predigttext in Lukas 10 vor. Ich glaube, es wird euch auch eingeblendet. Ja, sehr gut. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her an alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Taschen, noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Ich möchte diesen Text mit uns in drei Punkten angehen. Der erste Punkt ist Grund zur Sendung. Zweiter Punkt, Ausrüstung bei der Sendung. Und der dritte ist die Strategie der Sendung. Zu Beginn bete ich noch. Jesus, danke, dass du uns sendest. Danke, dass du vom Vater gesandt worden bist, um Heilung zu bringen, um Rettung zu bringen. Danke, dass wir jetzt über das Thema Sendung mehr erfahren können. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns jetzt bereit machst, dein Wort zu hören und Heiliger Geist, dass du durch mich sprichst. Amen. Okay, wir starten direkt rein in den ersten Punkt, Grund zur Sendung. Nochmal kurz zum Kontext Unser Text befindet sich im Lukas-Evangelium, also dem Bericht von Lukas über das Leben von Jesus. Und wir sind schon im 10. Kapitel, das heißt, da ist schon ein bisschen was passiert. Jesus ist in Galiläa gewesen, hat da gepredigt, hat Menschen geheilt, hat Dämonen ausgetrieben und hat sich auch 12 Jünger berufen und zieht jetzt mit denen so durch die Gegend, predigt. Und weil das so groß ist, weil Menschen geheilt werden und jemand redet, wie kein anderer geredet hat, sind da nicht nur 12 Leute, sondern da sind ein paar mehr. So, die ziehen jetzt mit Jesus durch die Gegend. Und kurz vorher in Kapitel 9 beschreibt Lukas, dass Jesus jetzt gesagt hat, okay, es ist die Zeit gekommen, ich muss langsam Richtung Jerusalem gehen, um meinen Auftrag auszuführen. Und er wandte sein Angesicht Richtung Jerusalem und zieht da jetzt hin. Und die Geschichte, die wir hier lesen, ist eine der ersten, wo Jesus gesagt hat, okay, ich bin jetzt langsam auf Richtung Jerusalem. Gut, jetzt ist die Frage, wenn wir über Sendung reden, wer sendet uns eigentlich? Auffällig hier in Vers 1 ist, dass Lukas beschreibt, da bestimmte der Herr noch 70 andere. Gemeint ist natürlich Jesus, Jesus der Herr, Jesus der Messias, Jesus der allmächtige Gott. Lukas erwähnt hier die Autorität von Jesus explizit. Er sagt, das ist nicht irgendjemand, der hier euch sendet, sondern das ist Gott, das ist der Allmächtige, der Herr der Herrscharen. Das ist natürlich immer was anderes, wenn eine hohe Autorität jemanden schickt, als wenn nicht. Also wenn ich jetzt im Auftrag eurer Majestät irgendwo hinkomme, ist das was anderes, als wenn ich sage, ja, irgend so ein Max Mustermann hat mich jetzt hier geschickt. Das macht was Unterschiedliches und das macht es auch mit uns. Wenn Jesus uns sendet, dann sendet uns der allmächtige Gott. Und darauf dürfen wir auch vertrauen und das dürfen wir auch wissen. Jesus sendet 70 Jünger. Wie gerade beschrieben, ist er ja nicht mit seinen 12 Jüngern alleine, sondern da sind noch mehr Leute dabei. Und von diesen Leuten sendet er jetzt 70 ab. Und das ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das erregt Aufmerksamkeit. Stellt euch mal vor, hier beim Marktplatz in Bremen würde auf jemand stehen mit so 200 Leuten und zu 70 von ihnen sagen, Leute, hört mal zu, ihr zieht jetzt nach Oldenburg und verkündigt die Nachricht, die ich euch jetzt sage. Das ist irgendwie, da würde man stehen bleiben und gucken, was passiert denn da jetzt. Das ist erstens ein bisschen erregt die Aufmerksamkeit. Zweitens ist das aber auch ein Signal. Und zwar haben die Juden damals natürlich die Tora, also die Geschichten mit dem Volk Israel sehr gut gekannt und wissen, dass Mose damals auch 70 Älteste berufen hat, die ihm dann bei seinem Dienst geholfen haben. Und so wie der erste Mose 70 Älteste hat, beruft jetzt der zweite Mose, der ultimative Mose, der Messias Jesus, 70 Jünger und sendet sie aus. Das ist ein Zeichen, dass Jesus der ist, auf den das Volk Israel wartet. Es ist ein Zeichen, dass der, den Mose prophezeit hat, er hat gesagt, nach mir wird jemand kommen, der wird den Willen Gottes mitteilen und der wird Erlösung bringen. Und Jesus zeigt jetzt mit dieser Handlung, dass er dieserjenige ist. Gut, wir haben geklärt, wer sendet. Jetzt kommen wir zu dem Grund der Sendung. Dazu in Vers 2. Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Hier verwendet Jesus jetzt eine Metapher, ein Bild für die Situation. Die war für die Menschen damals sehr eindrücklich, weil viele mit Agrarwirtschaft zu tun hatten. Ich mache jetzt mal eine Unterstellung. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten hier mit Agrarwirtschaft zu tun haben. Aber ich glaube trotzdem, dass das Bild immer noch sehr eindrücklich ist. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Das hier, ich bin jetzt kein Bauer, aber das ist ein Gerstefeld. Und zwar, wenn es bereit ist zur Ernte. Also der Bauer, der das sieht, denkt sich so, okay, wir können loslegen, nicht mehr warten, nicht mehr sehen. Es kann angefangen werden zu ernten. Jesus meint jetzt hier aber nicht, dass es irgendwie ganz viele Erntefelder gibt und wir am Ende ganz viel Weizen sammeln sollen, sondern er meint natürlich was anderes. Er meint, dass das Gottesvolk gesammelt werden muss vor dem drohenden Gottesgericht. Also es geht um Menschen, die Gott nicht kennen und auf der Suche sind nach ihm. Und Jesus sagt, von diesen Menschen gibt es viele. Und das ist auch für uns jetzt gut zu wissen, dass es viele Menschen gibt, die offen sind für Gott. Jesus will also sagen, dass es viele Menschen gibt, die sind bereit, das Evangelium zu hören. Die gute Nachricht vom Reich Gottes. Leider gibt es nur eine Schwierigkeit, und zwar, es gibt zu wenig Arbeiter. Es gibt nicht zu wenig Ernte, sondern es gibt nur zu wenig Arbeiter, um sie zu holen. Und genau darum fordert Jesus uns auch auf, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter sende. Wer ist der Herr der Ernte? Das ist Gott. Gott ist derjenige, von dem alles abhängt. Er ist souverän. Ohne ihn läuft gar nichts. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir dafür beten. Also dieses Bitten heißt eigentlich beten. Wir sollen beten zum Herrn der Ernte, also zu Gott, dass neue Arbeiter ausgesandt werden. Weil es so viele Menschen gibt, die das Evangelium hören wollen oder offen sind für Gott, aber es zu wenig Leute gibt, die das tun. Es gibt viele Strategien, die wir tun können. Wir könnten jetzt hier noch 200 Missionare aussenden, 2000, 2 Millionen Missionare aussenden. Das bringt alles nichts, wenn Gott nicht dabei ist. Jesus sagt im Johannesevangelium, es kann keiner zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Jesus ist derjenige, der offene Herzen schenkt, der Herzen weich macht und der Menschen bereit dafür macht, das Evangelium zu hören. Wie ist unsere heutige Lage? Sind unsere Felder jetzt alle abgeerntet? Nee, sind sie nicht. Gerade in unserem Land, in Deutschland, in Ostdeutschland, das ist die Region in der ganzen Welt, die am unreligiösesten ist. Es gibt keine Region in der ganzen Welt, die weniger mit Religion zu tun hat als Ostdeutschland. Und wir in Norddeutschland stehen mit den Zahlen noch ein bisschen besser da, aber die Tendenz ist eher, dass wir so werden wie Ostdeutschland, als dass wir auf die andere Seite fahren und immer mehr Leute in die Kirche eintreten. Die Tendenz ist, die Leute treten aus der Kirche aus, die Leute kennen Jesus nicht. Also, wie könnte man sagen, realer als je zuvor, die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenig Arbeiter. Und genau darum ist es auch so wichtig, dass wir im Gebet zu Gott kommen. Jesus sagt, dass wir den Herrn der Ernte bitten sollen, bevor er irgendwelche anderen Anweisungen gibt. Weil es das Wichtigste ist, zu verstehen, dass alles von Gott abhängt. Wir Christen sind gesandt. Also du darfst wissen, wenn du Christ bist, dass du persönlich gesandt bist in die Ernte. Du bist gesandt, Gottes Botschaft weiterzugeben. Du kannst wissen, dass Gott dich dabei haben will. Gott braucht uns nicht. Er ist derjenige, der Herzen aufmacht. Er ist derjenige, der Menschen zu sich zieht. Und obwohl Gott uns nicht braucht, möchte er uns dabei haben. Weil Gott Gemeinschaft mit uns liebt. Das zeigt doch nochmal viel mehr, wie Gott uns liebt, weil er uns gar nicht braucht und uns trotzdem dabei haben will. Wir sind alleine der Grund dafür, dass wir dabei sind, ist, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ausrüstung bei der Ernte. Ich lese mal die Verse 3-4 vor. Da steht, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Jesus sagt hier, geht los. Ich weiß jetzt nicht, wie die Jünger sich gefühlt haben, aber wahrscheinlich waren Leute darunter, die gesagt haben, jetzt schon? Ich? Bin ich wirklich der Richtige? Bin ich denn schon bereit? Weiß ich genug? Sollte ich nicht nochmal lieber ein bisschen zuhören? Aber Jesus fordert auf zu gehen. Und so sind auch wir aufgefordert, loszugehen. Er sagt, ich sende euch. Das spielt wieder auf Vers 1 an mit dem Herr. Also der allmächtige Gott sagt, ich sende dich jetzt in meine Ernte. Jesus sagt, er sendet sie wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ich weiß ja nicht, was ihr mit so einem Lamm assoziiert. Ich habe da auch ein Bild dabei, was dann gleich kommt. Genau, das ist ja meistens eher so, ja genau, so ein Oh, kriegt man dann ja meistens, ne, so ein bisschen assoziiert was Niedlichem, was Süßem. Was will Jesus damit sagen? Lämmer sind schutzlos. Sie brauchen Schutz. Wenn niemand da ist, der irgendwie stärker ist als sie und sie beschützt, dann kommt der Wolf und sie werden gefressen. Jesus möchte aussagen, dass die Mission nicht ohne Risiko ist. Mission kann Gefahren bürgen. Man trifft auf Ablehnung. Man wird verachtet. Leute machen Witze über einen. Und das ist ja selbst noch das geringste Übel, was man bekommen kann. Ich habe gehört, Open Doors war hier mal vor ein paar Wochen. Und wenn man mal auf deren Internetseite liest, in Nordkorea werden Christen, die von Jesus erzählen, in Konzentrationslager gesteckt. Und nicht nur sie, die engsten Verwandten auch. Und dort werden sie umgebracht. Mission ist nicht ohne Risiko. Und auch hier, Jesus ist ganz offen und ehrlich. Er spricht das auch an. Er ist nicht jemand, der uns aussendet und uns verheimlicht, dass es da noch irgendwie ein Risiko gibt, sondern er sagt uns, hey, hört mal zu, da gibt es auch Risiko. Und so wie das Lamm vertrauen muss auf einen Hirten, der es beschützt, so müssen die Arbeiter vertrauen auf den Schutz Gottes, den sie bekommen. Okay, jetzt noch mal ein bisschen mehr zu der Ausrüstung, die die Jünger auf dem Weg bekommen. Tragt weder Beutel noch Taschen noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Hört sich natürlich jetzt ein bisschen komisch an. Interessant finde ich, dass Jesus nicht sagt, was man mitnehmen darf, sondern dass er sagt, was man nicht mitnehmen darf. Und das ist so gefühlt alles, was man damals im ersten Jahrhundert so als Wanderer brauchen könnte. Keine Tasche, kein Beutel. Beutel ist so ein Geldbeutel gemeint, Tasche ist so eine Art Rucksack. Keine Schuhe. Also wenn ich jemanden sehe ohne Schuhe, beispielsweise in der Stadt, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass derjenige gar kein Geld hat, also wirklich sehr arm ist. Und genauso sendet Jesus seine Jünger aus. Sehr arm. Und warum? Es geht ihm darum, dass der Dienst in seinem Namen keinen Prunk haben soll. Es geht nicht darum, dass sie irgendwie, oh, jetzt habe ich das neueste Haus, wo ich noch besser drin, das coolste, bequemstere Bett oder das coolste Auto, sondern es geht darum, dass er sagt, es geht um die Aussendung, es geht um meinen Auftrag. Und versteht mich nicht falsch, materielle Dinge sind gut, aber wenn sie jemand einen daran hindern, den Auftrag von Jesus auszuführen, dann sollte man lieber davon loslassen. Jetzt sagt Jesus hier auch noch was mit Grüßen. Das hört sich ja fast so an, als ob Jesus möchte, dass man unfreundlich ist. Dass man nicht mal Hallo sagen darf, wenn man jemanden trifft. Der Ausdruck, grüßt niemanden auf den Weg, hat den Ausdruck von höchster Eile. Jesus will also sagen, hey Leute, trödelt nicht. Es gibt ja sowieso schon zu wenig Arbeiter. Und dann sei du doch nicht jemand, der dann auch noch trödelt, wenn du einer von den Arbeitern bist. Also wenn man dann unterwegs ist und so, ach moin, na, und oh, willst du auf einen Kaffee reinkommen? Sagt Jesus so, hey, nicht trödeln. Es geht nämlich darum, dass Menschen, die geistlich tot sind, geistlich lebendig werden. Man könnte von Lebensrettung sprechen. Das ist Eile geboten. Okay, was sind das für Prinzipien, die wir jetzt für uns ableiten können? Es geht also darum, dass ich meinen Auftrag ausführe als Gesandter und dass ich nicht prunkvoll bin. Also Reichtum oder materieller Wohlstand ist ein gutes Add-on, also ein guter Zusatz. Aber wenn es mich von abhält, meinen Auftrag auszuführen, dann nicht gut. Außerdem, dass wir nicht trödeln. Sagt Jesus hier uns einfach auch. Okay, so viel zur Ausrüstung. Jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen die Strategie an, die Jesus hier weitergibt. Ich lese mal die Verse 5 bis 9. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Also die Jünger kommen in eine Stadt, gehen zu einem Haus, zum nächstbesten Haus und machen diesen Friedensgruß. Das ist jetzt nicht irgendwie so was Komisches, sondern es geht dabei um ein geistliches Machtwort. Es geht dabei, dass Gottes Wohlwollen denen gebracht wird, der angenommen werden kann oder der abgelehnt werden kann. Die Jünger repräsentieren in diesem Moment die Gegenwart von Gottes gnädigem Angebot, Teil an seinem Reich zu sein. Wenn jemand diesen Friedensgruß annimmt, dann ist er ein, hier steht Sohn des Friedens, man könnte auch sagen Kind des Friedens oder Person des Friedens, gemeint ist irgendein Mensch, der offen ist für Gott. Jemand, der Lust hat, etwas über Gott kennenzulernen. Das ist ja auch das, was Jesus vorhin gesagt hat, dass es davon Menschen gibt, dass die Ernte reif ist. Wir sehen hier zwei Sachen. Erstens, es gibt Personen des Friedens und es gibt, die es nicht sind. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht so genau, warum das eine Person manchmal eine Person des Friedens ist und manchmal nicht. Aber was wir wissen ist, dass es die gibt, dass es Personen gibt, die offen sind für Gott und Personen gibt, die es nicht sind. Und wir wissen auch, dass sich das ändern kann. Also oft ist das so, dass manche Menschen, die sehr verschlossen sind für Gott jahrelang, nach einer gewissen Zeit auf einmal offen werden. Beispielsweise jemand, der verschlossen ist für Gott und nach 3 Jahren, obwohl er so viel Evangelisation gehört hat, so viel Predigten, so viele Leute, die mit ihm geredet haben, stirbt auf einmal seine Frau, es rüttelt ihn nochmal komplett durch und er fängt nochmal an zu fragen. Es muss nicht immer gleich mit Tod zusammenhängen, ich weiß auch nicht genau, wie sich das ändert. Fakt ist aber, es gibt Menschen, die sind offen für Gott, es gibt Menschen, die sind nicht offen für Gott und wir wissen auch, dass sich das ändert. Es gibt so Phasen, könnte man sagen. Die Jünger, die dann in diesen fremden Häuser sind, die essen da, die schlafen da, die ruhen sich da aus und damit werden solche kleinen Dinge wie zusammen essen oder du übernachtest irgendwo, du ruhst dich irgendwo auf, sehr aufgewertet, weil sie einen Ort bieten, wo das Evangelium geteilt werden kann. Und das ist jetzt auch für uns relevant, weil wir das Evangelium teilen können am Tisch. Jesus hat das auch sehr oft gemacht. Er hat den Tisch geteilt mit vielen Menschen und hat da seine Botschaft verkündigt, hat das Reich erklärt, hat gesagt, wer dazukommen darf. Und so sind wir auch eingeladen, zum Beispiel Gastfreundschaft zu leben. Jesus beschreibt hier weiter, wenn der Fall eintritt, dass die Leute ihn aufnehmen, die Jünger, dann ist es anscheinend eine Person des Friedens und da dürfen sie dann wohnen und essen, weil ein Arbeiter ist seines Lohns wert. Und dann sollen sie die Kranken heilen und ihnen verkündigen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Jesus hat seinen Jüngern Macht gegeben zu heilen. Das ist jetzt, hört sich immer so krass an, aber das war ein Zeichen auch für die Juden, weil der Messias, der angekündigt worden ist, mit sichtbaren Zeichen kommen wird, die Heilung bringen. Und wir lesen ja auch weiter im Neuen Testament, zum Beispiel bei Paulus im Korintherbrief, dass es durch den Heiligen Geist die Gabe der Heilung gibt, die es auch heutzutage noch gibt. Das ist also ein Zeichen, dass das messianische Königreich angebrochen ist. Und auch dieses nahe herbeigekommen ist eigentlich ganz interessant. Im Urtext ist das mit so einer anhaltenden Wirkung beschrieben. Also wir kennen das ja von den Reichen dieser Welt, dieser Erde, dass die nicht ewig bestehen. Und das ist auch so. Kein Reich dieser Erde hat ewigen Bestand. Vor 500 Jahren gab es diese ganzen Länder nicht, in denen wir heute leben. Und in 500 Jahren in der Zukunft werden wahrscheinlich unsere Länder auch nicht mehr existieren, weil kein Reich ewigen Bestand hat. Beim Reich Gottes allerdings ist das anders. Das ist mit Jesus angebrochen, gekommen und das wird ewig bleiben. Und Jesus kommt und lädt uns Menschen ein, Teil daran zu sein und ewig zu leben mit ihm. Okay, das waren jetzt die Strategien, wie man vorgeht, wenn man eine Person des Friedens trifft. Und Jesus sagt aber auch, wie man vorgeht, wenn man eine Person trifft, die keine Person des Friedens ist. Dazu jetzt die Verse 10 bis 12. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jedem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wichtig anzumerken ist hier, dass dieses Aufnehmen und Nicht-Aufnehmen in erster Linie eine geistliche Handlung ist. Also, wenn jetzt jemand offen ist für Gott und dann sagt an der Tür, ah Leute, sorry, ich habe nur ein Gästezimmer und da sind jetzt schon zwei, ich habe leider keinen Platz mehr, das ist hier nicht gemeint. Es geht darum, dass jemand, der die Jünger aufnimmt, offen ist für Gott, bereit ist, von ihm zu lernen und zu gucken, wer Gott ist und da Lust haben, Gott kennenzulernen. Das heißt auch, dass die Menschen, die das ablehnen, nicht nur die Jünger ablehnen, sondern Jesus ablehnen, den Messias ablehnen, Gott selbst ablehnen. Und weil sie Gott ablehnen, sagt Jesus, muss da ein Zeichen her, den die Jünger dann den Leuten zeigen sollen. Und zwar ein Zeichen des Gerichts. Hier steht, im Text steht hier, sie sollen auf die Gassen gehen. Das ist, finde ich, ein bisschen irreführend. Im Griechischen ist da so eine Hauptstraße mit gemeint. Also sie sollen jetzt eine wichtige Ankündigung machen und die macht man irgendwo in der Öffentlichkeit. Man will, wenn man was Wichtiges sagen will, macht man das ja, wo Leute einen sehen und nicht irgendwo, wo niemand einen sieht, ist ja klar. Sie sollen auf diese Gasse gehen, wo viele Leute einen sehen und den Staub von ihren Füßen schütteln. Ich meine, sie hatten ja eh keine Schuhe an, da war anscheinend ganz schön viel Staub dann dran. Aber was soll das sagen? Damals haben die frommen Juden, wenn sie im Ausland waren, also nicht in Israel, und zurückgekommen sind in ihr Land, an der Landgrenze, ihre Füße abgestaubt, bevor sie nach Israel reingegangen sind, um Israel nicht zu verunreinigen. Die Idee dahinter war, dass sie ja aus heidnischem Gebiet kommen, also aus einem Gebiet, wo nicht Gott angebetet wird, wo Götzendienst betrieben wird. Und dann sind sie erst nach Israel reingegangen. Und wenn die Jünger das jetzt machen sollen, dann kennzeichnen sie den Ort, wo sie gerade waren und abgelehnt worden sind, als heidnisches Gebiet. Ihr lehnt Gott ab, ihr lehnt den Messias ab, ihr lehnt Jesus ab. Ihr seid eigentlich jetzt Heiden. Das ist ein Zeichen des Gerichts. Auch ihnen sollen die Jünger ja sagen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Auch hier wieder, das Reich Gottes kommt, unabhängig von deiner Meinung. Es wird kommen, ob du möchtest oder nicht. Das Reich Gottes ist eine Einladung für die Menschen, die dabei sein wollen. Und wenn jemand zu dieser Einladung Nein sagt, dann wird das Reich Gottes auch kommen, und zwar in Form vom Gericht. Und so können wir das ein bisschen auch machen. Also, beispielsweise, du bist mit deinem Nachbarn unterwegs, du investierst dich in ihn, möchtest gerne, dass er Jesus kennenlernt, ihr verabredet euch öfter, investierst dich da wirklich rein. Und du merkst aber, der hat keine Lust auf Gott. Da lässt sich nichts machen. Anscheinend ist er gerade irgendwie in der Lebensphase, wo er jetzt ist, hat er keine Lust auf Gott. Dann kannst du, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen prompt, zu ihm hingehen und sagen so, hey, hör mal zu, hier ist meine Nummer. Du hast offensichtlich keine Lust auf Gott. Ich werde weiter für dich beten. Falls sich das irgendwann mal ändert und du Lust auf Gott hast, ruf mich an. Aber ich werde jetzt aufhören, mich in dich zu investieren. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man die Ressourcen, die man hat, in die Menschen investiert, die sowieso schon Lust haben auf Gott, die Gott vorbereitet hat, an denen Gott am Wirken ist, die offen sind für Gott, in die Person des Friedens. In die anderen Personen nicht. Zur Ernte ausgesandt. Ich fasse nochmal zusammen. Gott ist es, Gott der Allermächtige, der Allerhöchste, ist es, der uns aussendet. Du bist ausgesandt vom Allerhöchsten. Er will uns dabei haben. Er braucht uns nicht. Er braucht dich nicht, er braucht mich nicht und will uns trotzdem dabei haben. Bei der Mission sollen wir nicht prunkvoll sein. Es geht um den Auftrag und wenn uns irgendwas davon abhält, sollen wir es lieber loslassen. Gott versorgt uns mit dem Nötigsten, was wir brauchen. Gott weiß, dass wir essen müssen, er weiß, dass wir schlafen müssen, er weiß, dass wir trinken müssen, dass wir Kleidung brauchen. Der Vater im Himmel weiß das. Wir sollen nicht trödeln. Und wir sollen uns in die Kinder des Friedens investieren und in die anderen nicht. Vielleicht bist du neu in der Kirche und kannst mit dem Ganzen noch nicht so viel anfangen. Mit etwas Neues ist natürlich immer ein bisschen komisch und ungewohnt. Das ist ja auch irgendwie normal. Da möchte ich nochmal betonen, wir Christen sind gesandt, um Jesus zu repräsentieren. Wir sollen das machen, was Jesus gemacht hat. Wir werden gesandt, weil Jesus gesandt worden ist. Jesus wurde vom Vater gesandt auf diese Erde, um das zu tun, was uns Menschen nicht möglich ist. Ein schuldfreies Leben zu leben und am Ende zu sterben, bezahlen dafür, dass wir wieder in Beziehung treten können mit Gott. Und jeder ist dazu eingeladen. Und diese Menschen, die das erlebt haben, werden dann von Gott wieder ausgesandt, so wie Jesus den Heiligen Geist sendet und er sendet seine Gemeinde, er sendet seine Nachfolger, um Licht zu sein, um das zu tun, was er getan hat. Du darfst also wissen, wenn du das jetzt alles ein bisschen viel fandest, dass du eingeladen bist von Gott, Teil an seinem Reich zu sein. Okay, jetzt haben wir diesen Text irgendwie ein bisschen besser verstanden, aber wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir verstehen, dass Gott der Herr der Ernte ist und dass er alles tun muss und ohne ihn nichts möglich ist. Ich habe einen Freund, der macht das, finde ich, auf einer coolen Art und Weise. Er hat sich einen Wecker auf seinem Handy eingestellt und zwar um 22.02 Uhr, also um 10 Uhr abends um 2 Minuten nach 10. Wegen der Bibelstelle Lukas 10, Vers 2. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und jeden Tag, wenn dieser Wecker klingelt, hält er kurz inne und betet. Es muss nicht lange sein. Das kann sowas sein wie, Herr, du siehst unser Land, du siehst deine Ernte, du siehst, wie reich sie ist und du siehst, dass uns Arbeiter fehlen. Bitte sende Arbeiter aus, berufe Menschen und schicke sie in die Arbeit. Und bitte zeig mir, wo ich Arbeiter sein kann, auf das Feld, was du mich sendest. Amen. Das ist 2 Minuten, ist gemacht. Und man erinnert sich täglich daran, dass Jesus der ist, der Herr der Ernte ist. Dass er der ist, der alles in seiner Hand hält. Dass wir ohne ihn nichts tun können. Ich möchte euch ermutigen, eure Sendung zu erkennen und darin zu leben. Wo sind die Personen des Friedens in eurem Leben? Jesus hat verheißen, dass es diese Personen des Friedens gibt. Wir müssen die suchen. Bei deinen Nachbarn, deine Kollegen, im Sportverein, deiner Familie, ich weiß es nicht. Jesus hat gesagt, sie sind da und er sendet uns, ihnen das Reich, die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Gott ist schon in deinem Umfeld am Wirken. Das ist auch nicht erst seit gestern, sondern Gott arbeitet rund um die Uhr. Der zieht Menschen zu sich, der macht Herzen weich. Und es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir anfangen, irgendwas zu missionieren, sondern dass wir uns mit dem eins machen, was Gott schon wirkt. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.